Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Und mit Bestsellerautor Till Räther. Er ist heute zu Gast uns aus Hamburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, Till Räther.
Vielen Dank. Hallo, guten Morgen, Miriam C.
10 Jahre lang hat Adam Danowski unter ihrer Feder oder so unter ihrer Tastatur ermittelt. Das war oder das ist ein Hamburger Kommissar, hochsensibler und was mich immer für ihn eingenommen hat, auch ein oft überforderter Kommissar. Ja. Der war die Hauptfigur in ihrer Danowski-Krimi-Reihe. Und jetzt haben sie aber mitgebracht ein neues Buch, Meeresdunkel. Das ist ein Thriller, also ein Genre, in dem es viel mehr ja, um Bedrohung, um Angst, um Kontrollverlust geht als um klassischen Krimi. Wollten Sie einfach so ein bisschen mehr Nervenkitzel mal beim Schreiben?
Ja, ich habe, glaube ich, auch gemerkt, Sie haben gerade Adam Danowski erwähnt, diesen Hamburger Kommissar, der sich im Laufe von 7 Bänden immer weiter so von der Polizei und von der Polizeiarbeit entfernt hat, was vielleicht auch für ihn nicht so ganz der richtige Job war. Und ich muss sagen, also ich habe als junger Leser eigentlich auch immer sehr, sehr gerne diesen klassischen Thriller gelesen, in dem die Polizei gar nicht vorkommt, in dem es viele Gründe gibt, die Polizei nicht rufen zu können. Und der einfach davon handelt, wie Menschen sich durch eigene psychologische Schwierigkeiten, durch Verstrickungen in ihrer Vergangenheit und durch Persönlichkeitsmerkmale in schreckliche Schwierigkeiten bringen, sich und andere, und niemanden von außen wie einen Adam Danowski zu Hilfe holen können. Und das hat mich eigentlich jetzt besonders gereizt, Leute, ProtagonistInnen sich selbst zu überlassen.
Ja, sie müssen wirklich, ihre Figuren müssen da wirklich in diesem Thriller ihre Probleme, ein großes Verbrechen eigentlich selbst lösen, selbst aufklären, sind alle in einem Familienurlaub. Sie haben sich gedacht, die größte Bedrohung, die liegt da. Oder warum im Urlaub?
Naja, ich finde, dass so dieses, wenn wir in Urlaub fahren, das ist ja erstmal schon mal immer so aufgeladen mit Hoffnung und Erwartung. Wir nennen das in Deutschland die schönste Zeit des Jahres, was ja schon mal klar macht, das muss jetzt wirklich auch alles gelingen. Und wenn alles gelingen muss, dann ist es besonders spannend, wenn es schief geht. Und ich finde, es gibt auch so ein Urlaubs-Ich. Also jeder von uns hat so eine etwas idealisierte Vorstellung, dass man im Urlaub ein bisschen vielleicht so ist, wie man wirklich gerne wäre, ein bisschen lockerer, ein bisschen spontaner, ein bisschen lässiger. Und das stellt so eine gewisse Fallhöhe her, also einmal diese Erwartungen vielleicht zu enttäuschen und als Autor und natürlich auch Menschen auf die Probe zu stellen, so in ihrem Selbstbild. Das ist natürlich was ich in jedem Urlaub und in jedem Familienurlaub selbst erlebe. Und die Grundidee für diesen Thriller kam auch tatsächlich aus meiner Familie. Das ist vielleicht auch kein Zufall.
Ja, ich fühle mich auch sofort ertappt, wenn Sie übers Urlaubs-Ich reden, ehrlich gesagt. Und mir hat auch wirklich das besonders viel Spaß gemacht bei Ihrem Roman. Diese Dynamiken, diese Familiendynamiken, die sie da im Urlaub beschreiben. Es sind 2 Paare, die sich also versehentlich in die gleiche Ferienwohnung einmieten auf Mallorca. Und beide Paare wollen so ein bisschen auch ihre Ehe retten. Ne? Kennt man vielleicht auch aus seinem eigenen Leben. Im Urlaub haben wir endlich mal wieder Zeit füreinander.
Ja, ja.
Sind eigentlich so, ich will Ihnen natürlich jetzt keine Eheprobleme unterstellen, ne? Aber sind so ein bisschen Figuren wie du und ich, die sie da beschreiben?
Ja, natürlich. Also meine Tochter hat, als ich ihr erzählt habe, dass ich gerne einen Thriller schreiben würde, der in so einer Urlaubssituation spielt, hat sie gesagt, oh, macht es doch so, dass man da hinkommt, weil man eben so voller Hoffnung und voller Vorfreude ist, die Familie endlich in dieser relativ günstig geschossenen Finca direkt am Meer. Und dann ist da schon, also sozusagen der absolute Albtraum aus Sicht meiner Tochter, dann ist da schon eine andere Familie drin. Also so dieses, ja, klar, das bin also dieses Gefühl, so sich seinen Raum erobern zu müssen, im Alltag schon keinen Platz zu haben, dann da vielleicht auch nicht. Und gerade so dieses, natürlich auch das Gefühl, im Alltag gibt es so ganz viele Routinen, an denen man sich festhalten muss. Und im Urlaub muss man sich dann als Paar, als Familie und als Individuum wieder neu erfinden, neu zusammenraufen. Ich kenne das alles und ich finde das alles sehr spannend, muss ich sagen.
Und wie schön, das klingt auch so nach so einem richtigen Gemeinschaftsfamilienprojekt, dieses Buch jetzt.
Naja, Also wir sind früher, der Roman Meeresdunkel spielt auf Mallorca, und wir sind früher, als die Kinder kleiner waren, sind wir relativ häufig in den Schulferien nach Mallorca gefahren, und meine Tochter hatte also sehr große Hoffnung, mit 16, 17, fast 18 nochmal nach Mallorca zu reisen, und hat sehr viel dafür getan, dass sie mich dann auf einer Recherchereise begleiten kann.
Ah, sehr schön. Wir starten auch heute schon mal literarisch in die Urlaubszeit im Deutschlandfunk Kultur mit dem neuen Thriller von Till Reether. Meeresdunkel spielt also auf Mallorca. Das ist aber da ein ziemlich gruseliger Ort, muss ich sagen. Sprechen wir auch gleich noch weiter drüber mit Till Reether. Außerdem schauen wir in dieser Sendung noch auf eine spektakuläre Versteigerung. Die findet heute Abend in London statt. Da geht es um eine Erstausgabe von Emily Brontes Roman Sturmhöhe, und der Schätzpreis sind 400 bis 600.000 Pfund, also fast 700.000 Euro. Mehr dazu in 40 Minuten etwa. Herzliche Einladung zu einer Stunde voller Bücher hier im Deutschlandfunk Kultur. Und zu Gast bei mir ist der Bestsellerautor Till Reether mit seinem neuen Thriller Meeresdunkel. In dem sind wir auf Mallorca in einer abgelegenen Ferienvilla der Casa de la Vora. Und da haben sich versehentlich zwei Familien zur gleichen Zeit eingebucht. Klingt erstmal lustig. Till Reether ist auch erstmal lustig, finde ich. Dann gibt es aber natürlich einen Mord. Also ich sag mal, es gibt erstmal einen Mord. Und man hätte vielleicht schon Böses ahnen können, ne, wenn man als diese Familien da in dieser Villa ankommt. Die ist ein ziemliches Schauerhaus eigentlich. Klamm und modrig, gibt's auch irgendwie Geister, die da so rumspuken. Sie haben schon gesagt, Sie waren auch ein paar Mal auf Mallorca im Familienurlaub. Was hat Sie inspiriert für diese Schauervilla?
Also, es gibt immer so Häuser, finde ich, die man dann so, wenn man in einer kleinen Ferienwohnung, so wie wir, Urlaub macht, dann sieht man immer so auch so alleinstehende Häuser direkt an den Klippen und denkt so, oh Mensch, das wäre toll, wenn wir da mal rein könnten oder so. Und das ist in dem Buch so, dass es eben eine Villa, die in den 80er Jahren oder so gebaut worden ist, 70er, 80er Jahren, und die sehr renovierungsbedürftig ist, und kurz bevor sie also renoviert wird, gibt es so ein Angebot, dass die Leute das preiswerter mieten können. Also eigentlich so ein Traum, aber da stimmt natürlich ganz vieles nicht. Und was wir auch tatsächlich auf Mallorca häufiger erlebt haben, ist, dass es ganz schön extreme Wetterereignisse geben kann. Mhm. Tatsächlich auch, also so ein bisschen, es passt leider so ein bisschen auch zu den Extremwetterereignissen in Deutschland jetzt in den letzten Tagen. Also wir sind immer in den Herbstferien gefahren, und es ist in den Herbstferien immer wärmer geworden im Laufe der letzten 10, 15 Jahren, und die Unwetter sind immer krasser geworden. Also wir haben selber so eine Situation erlebt, die auch im Buch tatsächlich dann eine Rolle spielt, dass wir sozusagen so, dass meine Tochter und ich waren das letzte Tretboot, was es noch an Land geschafft hat, bevor dann ganz plötzlich so extreme Spätsommer-Hagelstürme und so weiter, Gewitter losgehen. Also es liegt so dieses, guck mal, das Traumhaus, es ist aber eigentlich total verfallen. Und dieses, oh, es ist so schön hier, und jetzt ist es im Herbst auch so schön warm. Mhm. Denkt man nicht drüber nach, woran es liegt. Und im nächsten Moment wirklich faustgroße Hagelkörner. Das liegt alles so ganz dicht beieinander. Und das ist natürlich reizvoll, diese Kontraste für einen Thriller.
Ich muss auch sagen, dass mir wirklich aufgefallen ist, wie viel Gegenwart so in Ihrem Buch auch steckte. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich lese einen Thriller, der im Jahr 2026 erscheint. Es gibt dann auch so eine Szene, wo Mallorquinerinnen, Mallorquiner eben am Flughafen gegen Massentourismus protestieren. Also es bricht schon auch immer wieder so eine Gegenwart, Klimawandel haben Sie angesprochen, so in das Buch ein.
Ja, also ich habe selber versucht, auch mit dem Buch ein Gefühl auszudrücken oder eine Erkenntnis, die ich selber in den letzten 3, 4 Jahren gehabt habe, nämlich, dass wir uns möglicherweise von dieser Art, wie wir bisher Urlaub gemacht haben oder wie viele von uns Urlaub gemacht haben, im Sommer nach Südeuropa, dass wir uns davon verabschieden müssen. Und ich habe lustigerweise, nee, es ist eigentlich gar nicht wirklich lustig, also als ich für das Buch recherchiert habe, hat es dann in Katalonien diese extremen Unwetter vor 2 Jahren gegeben. Mhm. Und tatsächlich auch bei uns ist dann der Strand nochmal, während wir da waren, unterspült worden und ein Baum im Garten des Ferienhauses umgestürzt. Und als wir letztes Jahr Freunde in Andalusien besucht haben, sind wir wegen der Waldbrände aus dem Dorf, in dem wir waren, evakuiert worden. Und dann habe ich so gedacht, das ist wirklich interessant. Also diese Abschiedsstimmung, die über diesem Buch hängt, so die Abschiedsstimmung von Hoffnung und Illusionen und so weiter und auch die Frage, was tritt eigentlich an die Stelle, das ist schon auch was, was ich in Urlauben in den letzten Jahren erlebt habe. Darum ist das vielleicht auch gegenwärtig. Ja, hoffe ich, freue ich mich.
Ja, absolut. Und gleichzeitig gibt es diese starke, da verrate ich jetzt nicht so viel, weil natürlich, wir haben diesen Mordfall in Ihrem Buch, also erstmal ein, sage ich jetzt immer so. Und dann geht bei der Lösung sozusagen dieses Verbrechen, gehen Sie auch zurück in die deutsche Geschichte. Es geht sehr politisch dann auch, also um Kulturförderung, um NS-Kontinuitäten, deute ich jetzt mal so ganz vage an. Und Gegenpol immer fand ich zu diesen fast schon also neurotischen Erwachsenen und ihren obsessiven Betrachtungen und Verhaltensweisen im Urlaub, sind ja aber die Kinder, die da noch mit sind im Urlaub. Sie haben jetzt auch Ihre Tochter schon ein paar Mal angesprochen, die Entstehung dieses Romans, so scheint mir auch ganz intensiv begleitet hat. Es gibt einmal im Roman so Teenager-Zwillinge, die da bei einer Familie dabei sind, so ein bisschen sonderbaren, altklugen Achtjährigen. Welche Rolle spielen denn Kinder für so eine Familiendynamik im Urlaub oder für in Ihrem Roman?
Also ich habe zwei Kinder, zwei Teenager, wobei mein Sohn ist mittlerweile über 20, die sich auch als Teenager eigentlich immer sehr gut verstanden haben. Und ich finde, dass es gerade, ich habe jetzt so viel über, weiß ich nicht, das Ende von Hoffnung, die Enttäuschung von Erwartungen und so weiter gesprochen. Ich habe so das, also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir als AutorInnen trotzdem, oder ich lese gerne Dinge und schaue gerne Dinge, in denen mir trotzdem auch noch ein positiver Miteinanderentwurf oder so, vielleicht fast so eine zwischenmenschliche Utopie gezeigt wird. Und ich muss sagen, in dem Miteinander zum Beispiel von meinen Teenager-Kindern und auch von ihren Freundinnen und so weiter, sehe ich eigentlich so ein Gegenbild zu diesen Erwachsenenbeziehungen, jetzt zum Beispiel im Buch, die sehr so von diesem, jede Beziehung ist auch so ein bisschen, jede Begegnung, jeder Austausch ist so ein bisschen von so einer, es hat so einen Transaktionscharakter. Wer gewinnt, wer verliert, bin ich gerade cooler als du, wer hat gerade recht und so weiter. Und also es freut mich, dass Sie das mit den Kindern und Jugendlichen im Buch so empfinden, weil die eigentlich so ein bisschen ein Gegenbild einer Beziehungswelt sein sollen, einer Miteinanderwelt, die tatsächlich, wo der Austausch mehr so durch Empathie und vielleicht auch ganz altmodisch gesagt Menschenliebe geprägt ist und nicht durch so einen Gedanken von, wie kann ich jetzt eigentlich als Sieger aus dieser Situation rausgehen.
Haben Sie jetzt eigentlich, Till Räther, wo Sie sich so viel mit Familienurlauben, den Dynamiken darin beschäftigt haben? Wir fahren, einige von uns fahren vielleicht bald in Familienurlaub. Was können wir mitnehmen? Haben Sie so einen Tipp für uns, wie es nicht ganz so aufgeladen wird?
Ich glaube, ich versuche inzwischen wirklich vorher so einen Erwartungscheck zu machen und mich wirklich auch mal kurz zu fragen, sag mal, überhöhst du das jetzt gerade so ein bisschen? Und auch das, was du jetzt hier gerade einpackst, pack ruhig 12 Bücher ein, aber bitte sei am Ende dann nicht enttäuscht, dass du wenn du in 8 Tagen nur eins davon anlesen wirst. Also das finde ich, sich selber so ein bisschen von außen zu betrachten und auch die anderen, mit denen man verreist, sich zu denken, die haben genau diese gleichen hohen Erwartungen und genau die gleiche Gefahr, enttäuscht zu werden. Also alles mit einem etwas weicheren Blick zu betrachten. Und ganz ehrlich, eine Kollegin von mir hat mal erzählt, als wir uns so nach unseren Urlauben darüber unterhalten haben, Familienurlauben, und die meinte so, nee, bei uns war es ehrlich gesagt richtig doof, hat mir gar nicht gefallen. Und ich so, oh, das ist ja schrecklich, du Arm. Und dann meinte sie, ach, weißt du, ehrlich gesagt, so nach 2-3 Tagen habe ich gedacht, dieser Urlaub ist irgendwie gar nicht gut. Wir streiten uns die ganze Zeit, es regnet, die Unterkunft ist zu teuer. Aber irgendwie, das kann man nicht auch aushalten, dann habe ich halt einen doofen Urlaub. Also sich so ein bisschen von sich selber distanzieren, die Dinge von außen betrachten. Und dabei kann man, glaube ich, dann eine Freiheit gewinnen, um unter Umständen mit der Familie, mit anderen Menschen, mit Wahlfamilien richtig Freude zu haben.
So, das können wir mitnehmen. Und wenn man nur ein Buch in den Koffer packt, den neuen Thriller von Till Räther, heißt Meeresdunkel. Dank. Ist erschienen bei Rowohlt Polaris, 416 Seiten, 18 Euro. Und ich sage vielen Dank, Till Räther, dass du mal zu
Miriam
Gast warst.
Herzlichen Dank.
Wiederhören. Bis zum Independence Day, dem Unabhängigkeitstag der USA, stellen wir Ihnen hier 10 Romane vor, die das Land, die USA und seine Geschichte erzählen. Und heute gibt's Toni Morrison, die Literaturnobelpreisträgerin, mit ihrem bekanntesten Roman Beloved. Nora Karches.
Stories made in USA.
Es gibt einen Satz aus einem Gedicht der US-amerikanischen Autorin Mary Oliver. Und dieser Satz geht so.
There is nothing more pathetic than caution, when headlong might save a life, even possibly your own.
Es gibt Momente im Leben, so formuliert es Mary Oliver, da bringt einen nicht Vorsicht weiter, sondern beherztes Handeln. Sie selbst verwendet das Wort headlong, auf Deutsch der Sprung ins kalte Wasser. Und eben diesen Kopfsprung wagt Toni Morrison in dem Jahr ihres Lebens, das für ihre Karriere als Schriftstellerin entscheidend wird. 1983 kündigt sie mit 52 Jahren ihre Stelle als Lektorin beim Verlag Penguin Random House, um fortan ausschließlich von ihren Büchern zu leben. Und mutig ist dieser Schritt, da Toni Morrison bereits zu diesem Zeitpunkt gewusst haben muss, dass der Roman, den sie im Begriff ist zu schreiben, in den USA auf großen Widerstand stoßen wird. Denn Beloved handelt von den Schrecken der Sklaverei. Über den Beginn der Arbeit am Roman lesen wir im Vorwort.
Wenige Tage nach meinem letzten Arbeitstag saß ich auf dem Steg vor meinem Haus, der auf den Hudson hinausgeht, und verspürte Unruhe statt des erwarteten Seelenfriedens. Mir war schleierhaft, was mich an einem so vollkommenen Tag mit Blick auf einen so ruhigen Fluss derart aus dem Nichts belasten sollte. Wie Angst sich anfühlte, wusste ich, das hier war etwas anderes. Dann schlug es mir förmlich ins Gesicht. Ich war glücklich und frei auf eine Weise, wie ich es nie zuvor gewesen war. Niemals.
Beloved gilt heute als Toni Morrisons wichtigstes Buch, das sicher ausschlaggebend war für ihre Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis im Jahr 1993. Mit diesem Roman dekonstruiert sie den amerikanischen Traum von einem Country of Free Men, denn sie widmet das Buch den über 60 Millionen Menschen, die in den USA durch die Folgen der Sklaverei umgekommen sind. Und sie erspart uns nichts. Weder das schmerzhafte Lachen, zu dem das Gesicht von Paul D. verzogen wird, als die Weißen den eingefangenen Sklaven wie ein Stück Vieh mit einem Eisen im Mund anschirren. Noch die Geschichte der Sklavin Sita, die ihre kleine Tochter tötet, um sie vor den Sklavenfängern zu retten. Der Roman spielt im 19. Jahrhundert, doch Toni Morrison macht deutlich, die psychische Deformation, die in 264 Jahren Sklaverei nicht nur bei den Schwarzen, sondern auch bei den Weißen entstanden ist, wirkt bis heute nach. Diese Einsicht hat auch Frantz Fanon, der auf Martinique geborene Psychiater und Vordenker der postkolonialen Theorie, in seinem Buch »Schwarze Haut, weiße Masken« festgehalten.
Der Schwarze, Sklave seiner Minderwertigkeit, und der Weiße, Sklave seiner Überlegenheit, verhalten sich beide neurotisch.
Toni Morrison aber ist Erzählerin. Sie erklärt die Verhaltensmuster in Form einer großen Metapher, wenn der Sklave Paul D. in seinem inneren Monolog reflektiert.
Die Weißen glaubten, unter jeder dunklen Haut stecke ein Dschungel, ganz unabhängig vom Verhalten. Rasche, unbefahrbare Stromschnellen, Paviane, die sich kreischend von Ast zu Ast schwangen, schlafende Schlangen mit rotem Rachen, die es auf süßes, weißes Blut abgesehen haben. Und in mancher Hinsicht, dachte er, hatten sie ja recht. Je mehr schwarze Menschen sich anstrengten, sie davon zu überzeugen, wie umgänglich sie waren, wie klug und liebenswürdig, wie menschlich, je mehr sie sich dafür verausgabten, den Weißen begreiflich zu machen, was sie selbst niemals in Zweifel gezogen hätten, umso tiefer und wirrer wurde der Dschungel in ihrem Inneren. Dabei war das gar nicht der Dschungel, den die Schwarzen von dem anderen Ort mit sich gebracht hatten. Diesen Dschungel hatten die Weißen in ihnen gepflanzt. Und er wuchs. Wucherte hinein ins Leben, durch es hindurch und über es hinaus, und drang schließlich auch in die Weißen ein, die ihn geschaffen hatten, rührte sie alle an, änderte und verwandelte sie, machte sie blutrünstig, blödsinnig, schlimmer noch, als sogar sie es sein wollten, weil sie sich so sehr vor dem Dschungel fürchteten, den sie selbst geschaffen hatten.
Die visionäre Kraft des Buches besteht darin, dass man beim Lesen in jedem Augenblick spürt, Toni Morrison erzählt uns diese Geschichte um des Lebens willen. Sie erzählt von den Schrecken, damit es Heilung geben kann.
Well, I was interested in the ways in which trauma or dislike or
mich hat die Frage beschäftigt, wie Traumata, Ablehnung oder schmerzhafte Erfahrungen uns ein Leben lang zeichnen können. Wenn wir über eine Verletzung oder Wunde keine Kontrolle erlangen, dann wird es uns nicht gelingen, zu dreidimensionalen Menschen zu werden. Aber besonders hat mich die Sache mit der Hautfarbe interessiert. Sie ist nur ein Ersatz dafür, wieder über Rasse zu sprechen. Denn so etwas wie Rasse gibt es nicht, abgesehen von der menschlichen Rasse an sich. Alles andere ist eine kulturelle Konstruktion.
Toni Morrison ist die erste und bis heute einzige schwarze Schriftstellerin, die den Literaturnobelpreis erhalten hat. Zeit ihres Lebens hat sie den Zweck ihres Schreibens darin gesehen, eine Lücke im Narrativ der US-amerikanischen Geschichte zu schließen. In unserer Gegenwart kommt es in den USA aufs Neue zu exzessiver rassistischer Gewalt, ausgeübt von ICE, der Einwanderungsbehörde, die Menschenrechtsverletzungen begeht. Lesen wir Toni Morrisons Roman heute, führt er uns vor Augen, was in dem von Donald Trump regierten Land verloren gegangen ist. Ein Geschichtsdiskurs, der die Vergangenheit schonungslos darstellt.
Ein US-Klassiker, also zum heute Wiederlesen, der Roman Beloved von Toni Morrison. Vor 2 Jahren ist eine deutsche Neuübersetzung von Tanja Handels bei Rowohlt erschienen. Die empfehlen wir Ihnen. Knapp 450 Seiten, 28 Euro kosten die.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Nachts keine Ruhe zu finden und morgens dann gerädert aufzuwachen, das ist für viele Menschen eine enorme Belastung. Schlaflosigkeit, die gilt als Störung, als ein Problem, was man rasch beheben möchte. Ein Sachbuch von der britischen Schriftstellerin und Journalistin Annabel Epps, da verspricht jetzt aber der Titel eine ganz andere Perspektive auf dieses Phänomen. Schlaflos heißt das Buch nämlich Die Nacht als Ort der Kreativität und Befreiung. Susanne Billig ist im Studio und hat es gelesen. Hallo Susanne.
Hallo.
Ja, der Titel klingt ja so, als gäbe es hier jetzt keine Tipps für Schlafhygiene.
Ja, das stimmt. Annabel Epps macht genau das Gegenteil. Sie möchte uns nicht möglichst schnell wieder in den Schlaf bringen, sondern auf die Schlaflosigkeit neugierig machen. Und dafür erzählt sie zunächst mal ihre eigene Geschichte. Als ihr Vater plötzlich stirbt, liegt sie völlig schockiert nachts stundenlang wach. Und das hört auch nicht auf. Das geht Monate und Monate. Und da fängt sie an, sich selbst zu beobachten und spürt dann so allmählich, dass sie nachts eine andere ist, dass es da so etwas wie ein Nacht-Ich gibt, was sich von ihrem Tag-Ich unterscheidet. Und dann verwandelt sie sich allmählich in so eine Entdeckungsreisende und macht aus ihrer Schlaflosigkeit ein persönliches, ein literarisches, ein kunsthistorisches, auch ein naturwissenschaftliches Recherche- und Essay-Projekt. So entsteht dieses Buch über die Schlaflosigkeit, aber auch über die Nacht selbst.
Ich bin jetzt beim Nacht-Ich hängen geblieben. Klingt toll. Was genau ist das?
Ja, nachts verschwindet das Licht und der Hormonhaushalt ändert sich. Und das bedeutet unter anderem, dass unsere Aufmerksamkeit sich nach innen richtet. Die wird da regelrecht nach innen gesaugt. Das Nacht-Ich ist oft weniger vernünftig, dafür sensibler, sagt Annabel Epps. Es grübelt mehr, es erinnert sich mehr. Und intensiver, es stellt grundsätzlichere Fragen, gleichzeitig kann es auch kreativer sein, mutiger, auch rebellischer. Und das spielt sie in ihrem Buch dann an vielen, vielen Beispielen durch. Also die Bildhauerin Louise Bourgeois, chronisch schlaflos, schuf nachts ihre berühmten Insomnia-Drawings, um ihre belastete Kindheit zu verarbeiten. Oder die abstrakte Expressionistin Lee Kressner, die musste den plötzlichen Unfalltod ihres Mannes Jackson Pollock verarbeiten und geriet auch in eine Schlaflosigkeit und hat für ihre Night Journeys dann monumentale Leinwände bemalt, nur in braunen Tönen. Oder Sylvia Plath hat früh morgens geschrieben, wenn ihre Schlaftabletten aufgehört haben zu wirken. Und so entstand die berühmte Sammlung Ariel. Und ihr Beispiel zeigt im Buch auch, dass diese nächtliche Kreativität nicht immer nur glücklich ausgeht.
Jetzt waren diese Beispiele, die du genannt hast, aber alles Frauen, ne? Also nicht, dass mich das irgendwie stören würde, aber Männer kommen nicht vor im Buch?
Sie kommen vor, ganz freundlich, aber eher am Rande. Warum? Annabel Epps stellt bei ihren Recherchen fest, dass bislang eigentlich nur Männer die Geschichte der Nacht und der Entdeckung der Nacht geschrieben haben und erzählt haben, das möchte sie anders machen. Außerdem erleben Frauen ein bisschen auch die Schlaflosigkeit, aber vor allem die Nacht selbst anders als Männer. Das interessiert sie. Die Nacht in ihrem Schrecken, Stichwort Angst vor männlicher Gewalt, aber auch eben als Raum der Freiheit. Viele der Frauen, deren Geschichten sie dann im Buch erzählt waren, tagsüber Töchter und Ehefrauen und Mütter und Pflegende, aber nachts gehörten sie auf einmal sich selbst. Um Kunst zu schaffen, um zu beten, um Visionen zu haben, um die Sterne zu erforschen. Sie erzählt hier also auch aus einer ganz ungewöhnlichen, so nächtlich dunklen, weiblichen Perspektive eine Geschichte weiblicher Selbstermächtigung.
Und du hast es vorhin, glaube ich, in einem Satz so gesagt, es geht auch eigentlich nicht nur um Schlaflosigkeit, sondern es ist auch ein Buch über die Nacht selbst. Ne? Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das ist so ein Strang, der im Buch immer mitläuft. Wir modernen Menschen denken bei Nacht ja eben an Schlafprobleme oder an Ängste oder an Action-Club, Party-Drogen, die Nacht durchmachen. Aber über viele Jahrhunderte hinweg, das erzählt sie, war die Nacht ein ganz eigener Lebensraum. Da hat man still zusammengesessen, nach dem ersten und vor dem zweiten Schlaf. Man hat sich Geschichten erzählt, man hat gebetet, nachgedacht. Sie wird ja dann selbst auch zu einer Nachtentdeckerin im Buch. Sie geht ohne Taschenlampe im Dunkeln wandern oder schwimmt nachts im Meer, beobachtet Glühwürmchen und Eulen. Sie lernt in der Dunkelheit so eine neue Tiefe und Weite kennen, da draußen und auch in sich selbst. Und das verbindet sie auch mit einer Kulturkritik. Wir haben die Nacht heute fast abgeschafft. Ja? Ständig künstliches Licht, immer die Bildschirme. Wir verbannen die Dunkelheit, anstatt sie noch zu erleben. Und dann liegen wir in den ewig hell beleuchteten Städten umso schlafloser und leiden.
Und hast du jetzt, Susanne, durch das Buch Ich wünsche dir keine, aber in deinen schlaflosen Nächten, hast du da auf die jetzt einen anderen Blick nach der Lektüre?
Ich denke schon. Also ich mache immer gerne, was Bücher mir vorschlagen und gehe mit auf Entdeckungsreise. Das ist meine Freude an diesem Beruf. Klar macht es einen Riesenunterschied, ob man jetzt 20 oder 70 ist und sein Leben dem Malen widmen kann oder ob man 50 ist, berufstätig mit Kindern und pflegebedürftigen Eltern. Aber das Buch ist eine Einladung, in weiten Teilen sehr schön, sehr leidenschaftlich geschrieben, könnte ein bisschen kürzer sein, manche Metaphern wiederholen sich sehr, aber diese Leidenschaft gefällt mir und sie lädt ein, die Vielschichtigkeit der Nacht neu für möglich zu halten. Ja, nicht immer gleich den Bildschirm und das Licht einschalten, sondern vielleicht mal das Fenster öffnen in die Dunkelheit und mal lauschen auf die Erscheinungen und Lebewesen der Nacht.
Also eine Empfehlung für das Buch Schlaflos, die Nacht als Ort der Kreativität und Befreiung von Annabel Epps ist aus dem Englischen übersetzt von Michaela Messner und erschienen bei BTB, rund 300 Seiten, 18 Euro. Ich sage vielen Dank für die Buchkritik an Susanne Billig. Und jetzt haben wir direkt noch mehr aktuelle Neuerscheinungen für Sie. Hans von Trotha schaut sich jeden Monat nach etwas anderen Kriterien um. Unter den ganzen neuen Büchern, die erscheinen, er kürt den kuriosesten Buchtitel. Und hier ist seine engere Auswahl für den Juni.
Der Mops des Monats.
Buchtitel sind oft Warnungen, psychologische Entlastungen oder das genaue Gegenteil, nämlich Aufforderungen, etwas endlich hinzubekommen, was belastend sein kann. Wie aktuell zum Beispiel Der Sommer unseres Lebens oder noch schlimmer Perfect Holiday. So oder so, viel Glück. Bescheidener kommt er schon, Sommer fühlt sich an wie zu Hause daher und auf das Konto der entlastenden Titel geht in diesem Zusammenhang auf jeden Fall, wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anders. Die ganze Wahrheit über die fünfte Klasse geht zusammen mit einem Handbuch für Eltern, die ihre Teenager verstehen wollen, haha, Titel Ich mach, was ich will. Wie immer sich das verhält zu Generation Glücklich und zu I'm Cringe, but I'm Free und zur Fucketlist Challenge. Immer wieder der Darm im Schaufenster der Buchhandlungen, das geht anscheinend immer. Statt Ende gut, alles gut, deswegen jetzt Darm gut, alles gut. Und im weitesten Sinne in diesem Zusammenhang, heimliche Helden und Heldinnen haben wir schon viele gesehen auf der Mopsliste. Aktuell gibt es neue, und zwar beides, Heldinnen und Helden, nämlich Bakterien, die heimlichen Helden, und das sind nicht die Bakterien, sondern, man höre in Staune, die Mitochondrien, die heimlichen Heldinnen des Stoffwechsels. Mehr oder weniger aus der Küche kommen das Steckelfischfiasko, Schmalzgebäck und Totentanz und Tote Beete. Und wo wir beim unfreiwilligen literarischen Ableben sind, bei Krimis sind Alliterationen besonders beliebt, wie in Murnauer Morde oder Rufmord, Rache und Rosé. In einem Band gebündelt gibt es jetzt drei Krimis, die alle mal Mops gelistet waren, von denen einer Mops des Jahres war, aber nie Mops des Monats. Das sei verdientermaßen hiermit nachgeholt. Der Mops des Monats Juni geht nicht an, am Abgrund lässt man gern den Vortritt, auch nicht an, im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt, sondern an den dritten im Bandel. Am Tatort bleibt man ungern liegen.
Am Tatort bleibt man ungern liegen, heißt der neue Alpenkrimi von Jörg Maurer. Unser Mops des Monats ist erschienen im Fischer Verlag. Und jetzt kommen wir zu einer spektakulären Versteigerung von tatsächlich einem Buch. Heute Abend wird im Auktionshaus Christie's in London eine Erstausgabe von Emily Brontes Roman Wuthering Heights, also Sturmhöhe, versteigert. Und erwartet wird ein Verkaufspreis von bis zu 600.000 Pfund. Das sind fast 700.000 Euro. Und ja, diese Summe kam uns selbst für ein Buch so unfassbar vor, dass wir unbedingt nachfragen wollen bei einem Experten. Heribert Tenschert ist Antiquar, lebt in der Schweiz, sammelt und verkauft dort selbst kostbare Druckwerke und bietet auch mitunter mal mit bei solchen Buchaktionen. Und Heribert Tenschert ist uns jetzt zugeschaltet am Telefon. Guten Tag, Herr Tenschert.
Guten Tag.
Ja, also erstmal zu diesem Preis. Bis zu 600.000 Pfund werden da erwartet für einen Roman. Wie kommt eigentlich so ein horrender Buchpreis zustande?
Also, wenn Sie mir gestatten, sage ich etwas Allgemeines über die Preise von Büchern.
Bitte.
Und darf vielleicht anmerken, dass ich in meinem Leben schon 100 oder 150 Bücher gehabt habe, die wesentlich mehr gekostet haben als dieses, dieser sogenannte Schätzpreis, der ja also zwischen 400 und 600.000 Pfund liegt. Also das ist keineswegs ungewöhnlich im Gebiet der Bibliophilie, wie wir uns lieber nennen als das Antiquariatsgewerbe, keineswegs ungewöhnlich. In diesem Fall kommen allerdings, wie soll man sagen, ein paar Prioritäten der Bibliophilie zusammen, die natürlich dann eben auch den Preis ausmachen. Man muss vor allem von dem Zustand der Erhaltung ausgehen. Wir reden jetzt immer von Erstausgaben, nicht? Es gibt ja hunderte von anderen Dingen, die in der Bibliophilie hochgehandelt werden, zum Beispiel illustrierte Bücher oder Drucke auf Pergament und so weiter und so weiter. Also wir reden von Erstausgaben. Da ist wichtig der Erhaltungszustand, dann die Seltenheit. Und in diesem speziellen Fall kommt als dritte Priorität auch die Literatur von Frauen dazu. Man muss dazu sagen, dass die angelsächsischen Sammler und die angelsächsische Literatur Begeisterung praktisch schon Fetischisierungen betreibt, weil natürlich zum Beispiel, was die Seltenheit angeht, in diesem Fall was die Erhaltung angeht und auch was den Umstand angeht, dass es von einer Frau, Emily Brontë, geschrieben ist, eigentlich diesen Preis nicht rechtfertigt. Vor 6 Jahren gab es eine Versteigerung eben dieser Ausgabe, dieser Erstausgabe in allerdings scheußlich restaurierten Halbledereinbänden und es hat dann eben 80.000 oder 87.000 Pfund gebracht.
Nicht? Das wäre so ein angemessener Preis, würden Sie sagen?
Das wäre meiner Meinung nach ein angemessenerer Preis, weil Sie ja selber, also bei Christie's lesen können, dass davon mindestens 250 Exemplare gedruckt wurden. Mhm. Es können aber gut und gerne auch 300 oder 500 gewesen sein, nicht? Also da reden wir eigentlich nicht von seltenen Sachen. In diesem Fall kommt hinzu, und das ist natürlich eine Marketinggeste von Christie's, mit der sie eben den Preis in die Höhe schnellen lassen wollen, dass man die Normalität, nämlich eben, dass das damals in blind geprägtes Leinen gebunden wurde, erhöht zur höchsten bibliophilen Möglichkeit, was ein Blödsinn ist, ja. Aber tatsächlich die angelsächsische Bibliophilie tendiert dazu, diese Sache zu verabsolutieren, ja. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel aus der gleichen Zeit, also um 1840, ein sehr schönes, in, sagen wir jetzt mal, das beste Leder, das ist ein Marokkan, gebundenes Exemplar hätten, was damals ein Bibliophiler für sich extra hat binden und herstellen lassen, das würde einen Bruchteil dessen kosten, was diese sogenannte oder vermeintliche Authentizität oder Genuinität dieses Exemplars ausmacht. Wenn Sie sich die Abbildung anschauen, sehen Sie, dass die ersten beiden Bände, die Wuthering Heights, enthalten, in einem wirklich nicht guten Zustand sind. Die Rücken sind stark verblichen. Der zweite Band hat Spaltungen des Gelenks und so weiter und so weiter. Ich will jetzt hier nicht ins Einzelne gehen. Aber meiner Meinung nach ist dieser Preis eine reine,
vielleicht auch so eine Art Hype oder so, jetzt vielleicht auch, weil der Kinofilm gerade erschienen ist auch, ne? So,
Sie haben es erwähnt. Sie können es selbstverständlich Hype nennen, ja. Aber es ist eine sehr, sehr gewitzte Konstruktion von Christie's. Nicht, weil sie zum Beispiel auch sagen, ja, das letzte Mal, dass etwas Vergleichbares auf den Markt gekommen ist, das war 1908. Was natürlich einfach gelogen ist, Entschuldigung, denn das mag sein, dass es in Auktionen seit 100 Jahren so nicht vorgekommen ist, aber es gibt ja die nicht ganz unerhebliche Antiquariats Sache, die in der, was weiß ich, 10-mal so ein Exemplar in den letzten 100 Jahren vorgekommen und verkauft worden sein kann. Also diese gesamte Dimension wird hier ausgeblendet. Natürlich, Christie's als Auktionshaus redet dann nur von Auktionen. Es stimmt aber alles einfach nicht. Ja? Und insofern würde ich sagen, ich finde den Preis völlig übertrieben, also die Schätzung völlig übertrieben. Ich würde allerdings wahrscheinlich doch damit rechnen, dass wenigstens die untere Schätzung erreicht wird, weil das Ganze eben auf diese strategisch oder mindestens taktisch sehr, sehr gewitzte Art und Weise von Christie's vorbereitet worden ist.
Also dann können wir aber heute Abend mit einem ganz anderen Blick nach London auf diese Auktion schauen. Ich danke Ihnen vielmals, Heribert Tenscheid, für diese Einordnung und Erklärung, wie kostbar diese Erstausgabe und wie gerechtfertigt der Preis ist. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sie haben nicht noch eine halbe Minute für mich. Ich würde Ihnen gerne nur noch einen Vergleich bringen.
Bitte.
Ich habe zum Beispiel vom Faust, ja, das ist ja auch kein völlig unerhebliches Werk, das Faust-Fragment von 1790 in der Erstausgabe. Ich habe die Erstausgabe von Faust I von 1808 in der Erstausgabe im ersten Einband und ich habe die Erstausgabe von Faust II von 1832-33. Diese drei Dinge zusammen in einer Hand ist schon etwas ein bisschen Außergewöhnliches. Das kostet trotzdem, die drei zusammengenommen, nicht einmal ein Zehntel der unteren Schätzung von Wuthering Heights, was ja ein Witz ist, Entschuldigung.
Aber ich höre wirklich gelebte Bibliophilie, wenn ich Ihnen zuhöre. Heribert Tenscheid, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur und alles Gute.
Gern geschehen. Dankeschön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Alexandre Dumas' Roman »Der Graf von Monte Cristo« ist ein echter Schinken, eine Abenteuerstory aus dem Frankreich des 19. Jahrhunderts, voller Verrat, Rache und Erlösung. Morgen ist die Bühnenadaption in Ingolstadt zu sehen.
Ich verlange zu wissen, welches Verbrechen ich begangen habe.
Hauptfigur Edmond Dantès wird zu Unrecht auf dem Inselgefängnis Château d'If gefangen gehalten.
Ich verlange, dass man mich erschießt, wenn ich schuldig bin. Ich verlange, dass man mich in Freiheit setzt, wenn ich unschuldig bin.
Er kehrt als reicher, raffinierter Graf von Monte Cristo zurück und will sich an denen rächen, die ihn ins Unglück gestürzt haben.
Ja, 14 Jahre habe ich gelitten und jeden Tag habe ich meine Rache geschworen.
Aber nicht an meiner Tochter!
Die Sünden der Eltern fallen auf die Kinder zurück.
Der Graf von Monte Cristo nach Alexandre Dumas, inszeniert von Ronny Jakubaschk, morgen um 20 Uhr auf der Freilichtbühne im Turmbauer in Ingolstadt. Weitere Vorstellungen am Freitag und am Samstag. Timothy Paul Sonderhüsken, so sein kompletter Name, hat sich nach vielen Stationen als Lektor, Programm- und Verlagsleiter nun als Autor selbstständig gemacht. Seinen ersten Roman »Eine Liebe ohne Sommer« stellt er morgen in Oberhaching vor.
Und so stehe ich nun in der Küche und das Ding starrt mich an. Silberglänzend, stumm, aber mit der deutlichen Frage, was zum Teufel machst du hier?
Ein Coup de Foudre, eine Sommerliebe. und dann ein tragischer Unfall. Nur 3 Monate war Rosa mit Nicolas zusammen. Wer war dieser Mann, der offensichtlich viel vor ihr versteckt hat? Sie trifft eine Ex-Freundin, einen ablehnenden Freund und ein besonderes Kind.
Was könnte ich ihr denn auch sagen? Dass Nicolas zu meiner Gegenwart gehört hat, aber dass wir über die Zukunft noch nicht gesprochen haben? Wir waren doch gerade erst zusammengekommen.
Timothy Powell liest aus seinem Roman »Eine Liebe ohne Sommer«, morgen um 18.30 Uhr bei Buchkempter in Oberhaching, am 7. Juli in Bergisch Gladbach.
Wir Kinder, im Juli geboren, lieben den Duft des weißen Jasmin. Wir wandern an blühenden Gärten hin, still und in schwere Träume verloren.
Hermann Hesse, hier zu hören, schätzte das Leben im Einklang mit der Natur. In Gaienhofen am Bodensee baute er 1907 ein Haus im Schweizer Heimatstil und legte einen Garten an. Der Garten, der einzige, den der Schriftsteller je selbst entworfen hat, ist nach dem Originalplan wieder aufgebaut und für die Öffentlichkeit zugänglich. Eva Eberwein hat ihn restauriert und führt durch die Anlage.
Ich habe im Archiv einen kleinen Gartenplan gefunden. Und alle Beete, eine große Buchsbaumhecke. Das war sozusagen der Masterplan für die Wiederanlage des Gartens.
Hermann Hesses Garten in Gaienhofen. Führungen mit Anmeldung unter anmeldung@mia-und-hermann-hesse-haus.de.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.